Willkommen zur ISMS Couch, der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit. Von und mit Andreas Bittke.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der ISMS Couch. Und ja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Es sitzt nicht Florian Abeln hier mit mir auf der Couch, sondern Tobias Hoffmann und ein Kollege, den ich auch schon seit mittlerweile 3-4 Jahren, glaube ich, kenne, oder Tobias? Herzlich willkommen erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Und der Teaser hat es ja schon verraten, wir sprechen heute über das Thema Resilienz von IT, also über NIST 2. Aber vielleicht mal ein ganz paar Worte zu dir.
Ja, ich glaube, wir kennen uns tatsächlich schon seit 4 Jahren. Noch aus meiner Zeit als Angestellter, muss man dazu sagen. Denn seit Ende letzten Jahres bin ich tätig als Einzelunternehmer und helfe Unternehmen und öffentlichen Stellen, sich vor Cyberangriffen und Datenschutzvorfällen zu schützen. Dafür biete ich umfassende Beratungsdienstleistungen an, angefangen beim externen ISB, über Schwachstellenanalysen bis hin zur Unterstützung bei der Umsetzung von Standards und EU-Verordnungen, wie eben auch NIST 2.
Tja, das war kurz und bündig. Vielen Dank. Okay, bevor wir jetzt in das heutige Thema einsteigen und erklären, was dann auch NIST 2 ist, die große Frage, warum sitzen wir eigentlich heute hier? Beziehungsweise, was ist der Hintergrund der ganzen, die Ausgangslage? Wir hatten uns ja im Vorwege ja so ein bisschen unterhalten über Cyberangriffe, die momentan ja toben. Genau, jetzt und vor kurzem ja, hatten wir nochmal in den Lagebericht vom BSI reingeguckt, der seit Mitte, Ende Oktober draußen ist. Tja, ich war so ein bisschen erstaunlich, aber letztes Jahr, also 2022, gab es da schon den Bericht und den verwende ich auch immer gerne in meinen aktuellen Datenschutzschulungen so als kurz, aber nur so nicht, ich bin ja kein Mensch, der Angst macht, aber der einfach mal ganz kurz darüber informiert, wie viele Schadsoftware-Varianten es täglich gibt, die täglich rauskommen. Das habe ich letztes Jahr entdeckt. Ich bin so ein bisschen ja, hinübergekippt und gedacht, naja gut, das wird sich über die Zeit so ein bisschen nivellieren, aber Pustekuchen, der Bericht in diesem Jahr ist eigentlich quasi die Fortsetzung. Das heißt, wir haben momentan immer noch relativ viele Angriffe.
Das ist korrekt, also dem BSI-Lagebericht ist zu nehmen, dass über 2000 Schwachstellen pro Monat erschienen sind, was halt auch nochmal ein deutlicher Zuwachs ist zum letzten Jahr. Und mit Blick auf die Cyberangriffe hat sich der Zustand auch wiedergespiegelt letzten Endes, in der Form, dass man mehr von Cyberangriffen mitbekommen hat. Also gerade in der Presse las man ja immer wieder von Cyberangriffen auf Kommunen und Stadtverwaltung mit entsprechenden spürbaren Folgen für den Bürger. Das Thema hat also nicht an Bedeutung verloren, sondern ist meiner Meinung nach noch greifbarer geworden.
Ja, ich habe einen ganz interessanten anderen Podcast, den ich auch immer grundsätzlich gerne empfehle, auch meinen Kunden. Das ist dieser tolle, den ich auch empfohlen habe, dieser UR-Fakt, die Angriffe auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Jahr 2021, die ja über 200 Tage offline waren. Und das muss nicht immer so gravierend sein, aber es reicht ja schon tatsächlich, wenn man so ein paar Tage, ein paar Wochen offline ist oder seine gewohnte Dienste nicht in Anspruch nehmen kann. Ich habe das Gott sei Dank noch nie erlebt, also weder in öffentlichen Diensten, die ich jetzt in Anspruch genommen habe, noch so bei meinen Kunden, dass die so eine lange Zeit auch offline waren. Ja, ich mag mir das auch gar nicht vorstellen. Also klar, gerade wenn so eine Reise ansteht und dein Reisepass abgelaufen ist und du sagst, boah, ich beantrage mal einen neuen Reisepass, so, und dann geht nichts mehr. Dann kannst du nicht verreisen. Das, glaube ich, verhagelt dir ganz schön die Petersilie. Oder du kannst dein Auto nicht anmelden oder deinen Führerschein nicht beantragen. Oder. Also das ist die Fakt ist wirklich spannend, das nochmal so aus der Entfernung zu hören. Von daher, wenn du sagst, das betrifft auch immer noch Kommunen. Das heißt, diese Angriffe laufen auch immer noch?
Tatsächlich, also vielleicht kommt ja demnächst Teil 2 von UrFact raus. Es gab Ende letzten Monats erst einen größeren Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister in NRW, der zahlreiche Kommunen, Kreisverbände und Unternehmen betreut hat. Der Dienstleister wurde angegriffen, von Ransomware befallen und am Ende des Tages, beziehungsweise in diesem Fall Ende der Nacht, waren dann über 130 Organisationen betroffen. Der Verbandsvorsteher teilt dann mit, dass immer noch über 1400 Server und 22.000 Rechner zu überprüfen sind. Das heißt, der Normalbetrieb ist für die noch gar nicht absehbar. Da sieht man nochmal an einem relativ klassischen Beispiel, dass man Kommunen hat, die versuchen, ihre IT über einen Dienstleister zu bündeln. Das ist aus der Leistungsperspektive durchaus nachvollziehbar, birgt aber natürlich auch die Gefahr, dass, wenn dieser eine Dienstleister angegriffen wird, im Ernstfall es zu gravierenden Ausfällen kommt. Der Fokus sollte daher also auf der Resilienz liegen, dass ein IT-Dienstleister im Rahmen der nicht unbedeutenden Rolle, die er innehat, sich eben auch vor Cyberangriffen ausreichend schützt.
Das wäre sehr wünschenswert, wenn das auch flächendeckend immer gemacht wird. Das heißt, das, was ich immer wieder predige, klar, ihr braucht in irgendeiner Form also ein Notfallkonzept und am besten noch irgendwie ein Konzept, das darüber hinausgeht, also nicht nur einfach sagt, oh, wir haben irgendwo, das sind so Basics, ja, wir haben da Backups, klar, die spielen wieder zurück. Also, und wenn man dann aber tatsächlich vor dem Scherbenhaufen steht und die ganzen Puzzleteile sieht, dann sagt man, okay, und welches Puzzleteil nehme ich als erstes in die Hand? Aber jetzt, wenn man, du hast den Begriff Resilienz gerade schon in den Mund genommen. Was bedeutet das jetzt für die IT-Landschaft, für Infrastruktur, für ein Unternehmen?
Resilienz bedeutet grundsätzlich, dass die IT-Landschaft oder die IT widerstandsfähig sein muss und sollte gegen Cyberangriffe. Heißt, man schaut im Rahmen der Resilienz, wie schnell kann die IT wieder anlaufen, wie lange braucht es dafür und was braucht es vor allen Dingen an Ressourcen, um einen Angriff erfolgreich abwehren zu können. Dass man eben nicht davon ausgeht, wie werden angegriffen, okay, das war's, sondern sich im Vorfeld Gedanken macht, wie man im Falle eines Cyberangriffs reagiert, damit die Schadensauswirkung für das eigene Unternehmen so gering wie möglich ist. Und wenn wir im Sinne von Cyberresilienz sprechen, schauen wir nicht nur auf die IT, sondern auch auf alle dahinterliegenden organisatorischen Prozesse.
Ja, okay. Also tatsächlich nicht nur technische Prävention und technische Geräte, sondern tatsächlich ein ganzheitliches Konzept, was dahinter steht und was dann auch technische und organisatorische Maßnahmen umfasst. Kurz gesagt, ja.
Genau, fängt beim Ablauf an quasi. Also wen rufe ich an, wenn es brennt? Bis hin, wie können wir das Feuer dann löschen?
Beziehungsweise wenn wir in die Prävention gucken, dass wir dann, naja klar, feuerfeste Türen schon mal im Vorwege haben. Also jetzt bezogen auf unseren Brand.
Genau, also um den Brand dann klein zu halten.
Okay. Gut, jetzt haben wir die Ausgangslage. Jetzt ist die große Frage, und wie hilft uns NIS2 und was ist dieses NIS2 und ist das jetzt eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird?
Ja, spannende Frage. Tatsächlich mag das der ein oder andere annehmen, dass man von NIS2 jetzt überrascht wird, aber letztendlich ist die EU-Richtlinie nicht über Nacht entstanden. Es gab da schon einen Vorgänger, manche mögen es schon ahnen, NIS1, jetzt dann NIS2. Das ist eine Richtlinie, die sich damit beschäftigt, dass Cyberresilienz in Unternehmen und im Bereich kritischer Infrastruktur aufgebaut und gestärkt wird. Die Richtlinie ist Mitte Januar diesen Jahres in Kraft getreten und entsprechend müssen die EU-Mitgliedstaaten die Richtlinie in nationale Gesetzgebung überführen. Bei uns in Deutschland geschieht das mit einem sogenannten NIS2-Umsetzungsgesetz. Hier ist abzusehen, dass mit Beginn des nächsten Jahres in Q1 das Gesetz verabschiedet sein wird und Unternehmen haben dann bis zum 17. Oktober Zeit, das Ganze umzusetzen. Das heißt, wenn man jetzt wartet, bis das Gesetz verabschiedet ist, könnte es für den einen oder anderen etwas knapp werden, die Anforderungen zu erfüllen. Da vermute ich aber stark, dass wir da leichte Parallelen zu DSGVO haben werden, sprich, wenn die Frist um ist, wird es sicherlich Unternehmen geben, die sich dann erst mit der Materie befassen.
Okay, und ich kenne das eins tatsächlich schon aus der Vergangenheit, habe das aber immer in Verbindung mit natürlich IT-Sicherheitsgesetz gebracht und habe immer gedacht, na gut, solange ich nicht kritisch bin, brauche ich es nicht.
Ja, bei NIS2 sind auch weiterhin kritische Unternehmen im Fokus, aber die betroffenen Sektoren wurden erweitert. Also analog zu NIS1 haben wir eine Unterscheidung zwischen besonders wichtigen und wichtigen Einrichtungen und Betreiber kritischer Anlagen. Es sind jetzt aber wesentlich mehr Unternehmen von der EU-Richtlinie betroffen. Die werden zum einen anhand der Mitarbeiteranzahl identifiziert, zum anderen am Jahresumsatz und Bilanz und ob sie unter bestimmte Sektoren fallen, die in der EU-Richtlinie beziehungsweise dem NIS2-Umsetzungsgesetz aufgeführt sind. Hierzu zählen beispielsweise Energie, Transport, Gesundheitswesen sowie IT-Dienstleister, die im Bereich IT und TK unterwegs sind. Mit NIS2 hat man also den Geltungsbereich nochmal angehoben und es sind unterm Strich dann mehr Unternehmen betroffen, was aus regulatorischer Sicht durchaus zu begrüßen ist, da mehr Unternehmen sich mit dem Thema Cyberresilienz beschäftigen müssen.
Ja, aber ich höre raus, Energieunternehmen, also das klingt ja wieder alles sehr kritisch. Du hast ja gesagt, es ist nicht nur Kritis, aber die Schlagwörter klingen für mich jetzt wieder nach Kritis.
Da gibt es natürlich Parallelen, das ist so. Unternehmen, die aber zusätzlich noch in den Fokus gerückt sind, sind zum Beispiel Dienstleister von Kritis-Unternehmen und von als besonders wichtigen und wichtigen eingestuften Unternehmen. Also im Prinzip die gesamte Lieferkette der betroffenen Unternehmen. Das kann also auch den kleinen mittelständischen Betrieb treffen, unabhängig der definierten gesetzlichen Mindestanforderungen. Heißt, und dann muss er die Anforderungen ebenfalls erfüllen.
Ja, okay. Ich kenne das ganze Thema. Ich habe einige Kritisunternehmen eben auch schon seit vielen Jahren betreut. Die wurden ja damals eben schon verpflichtet zu einem ISO 27, zur Einführung eines ISO 27001 ISMS beziehungsweise ein zertifiziertes ISMS nach 27001. Und da gab es auch schon die Anforderungen, die gibt es ja, wenn ich irgendwie die alte Norm, die alte Norm, der Annex A15 habe, da geht es auf die Lieferanten. Und ich habe das früher mal so erklärt, dass ich gesagt habe, naja gut, das ganze Konstrukt ISO 27001 funktioniert am allerbesten, wenn natürlich alle zertifiziert sind, also auch alle Lieferanten, dann muss ich mich da nicht mehr entsprechend kümmern, in Anführungszeichen natürlich nur, und mir noch irgendwelche Audits dann bei Lieferanten antun. Insofern ist es ja, deshalb fragt ihr noch diese Sau, die wieder durchs Dorf getrieben wird, ist nichts Neues, ist doch quasi alter Wein in neuen Schläuchen. Also, weil das hatten wir ja schon. So, Lieferkettengesetz, klar, das gibt es seit auch letztem Jahr oder diesem Jahr, ich bin nicht ganz sicher. Ich bin aber tatsächlich verpflichtet. Das heißt, jetzt kommt bei dieser 27001 war ich nicht ganz so verpflichtet. Und ich habe dann irgendwie auch dann kleine Lieferanten-Audits gemacht, die aber natürlich kein 27001 hatten. Das musste auch keiner. Aber jetzt muss das umgesetzt werden. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin, das unter diese NIS-2-Verordnung fällt, und dann muss ich meine Lieferanten jetzt dazu drängen, dass die das auch umsetzen? Oder wie ist das zu verstehen?
In gewisser Weise schon. Also als betroffenes Unternehmen habe ich ja die Auflage sicherzustellen, dass auch meine Dienstleister, die ich für die Erbringung meiner kritischen oder herausragenden Funktion benötige, ein angemessenes Level an Cyberresilienz haben. Heißt, als betroffenes Unternehmen würde ich zum Beispiel Lieferantenaudits durchführen, damit ich selber halt einen Nachweis habe, dass ich meine Dienstleister entsprechend sorgfältig ausgewählt habe und sie den Anforderungen nachkommen. Wenn dann ein Dienstleister beim Audit schon durchfällt und keine abschließenden Maßnahmen trifft, dann könnte es natürlich sein, dass eine Aufsichtsbehörde auch den Einsatz untersagt. Und das kann dann für das betroffene Unternehmen dann auch erhebliche Konsequenzen haben.
Wird es sowas wie einen Nachweis geben? Also so ein NIS-2-Zertifikat, so eine Bestätigung, wie ich auch beim, weiß nicht, Paragraph 8a-Gesetz habe, das nochmal aufgesetzt wird auf 27001. Gibt es denn auch sowas?
Also ein Zertifikat oder ein Zertifizierungsprozess ist jetzt nicht vorgesehen. Was es aber geben wird, das werden viele Unternehmen schon kennen, ist, dass regelmäßige Überprüfungen stattfinden. Betreiberkritische Anlagen werden voraussichtlich alle 3 Jahre geprüft. So ganz steht der Tonus aber noch nicht fest, weil das Gesetz sich ja noch in der Entwurfsphase befindet. Und alle als besonders wichtigen und wichtigen eingestuften Einrichtungen müssen zwar auch die Maßnahmen umsetzen, haben aber gegenüber der Aufsichtsbehörde keinen Nachweis zu erbringen. Also höchstens, wenn die Aufsichtsbehörde, vermutlich wird es das BSI sein, von selbst an die Tür klopft, dann muss man auskunftsfähig sein. Wenn man dann erst anfängt, die Anforderungen zu erfüllen, dürfte es sehr sportlich werden. Aktuell geht man davon aus, dass die ersten Prüfungen jedoch noch nicht im ersten Jahr stattfinden, weil ja auch von Seiten der Behörden entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen und freigemacht werden müssen.
Ja, wobei ich jetzt ein bisschen erstaunt war, wenn ich auch mal Richtung BSI und BNetzA gucke, wir hatten in diesem Jahr die große Neuerung im Kritisbereich zur SZA, also Systeme zur Angriffserkennung. Ich hatte hier eine ähnliche Vorstellung davon, dass dann auch, naja klar, 1.5. war Stichtag, dass die Unternehmen melden mussten. Ich habe auch so eine ähnliche Vorstellung gehabt, naja, dann werden die ersten Prüfungen dann wohl irgendwann und die Nachfragen durch das BSI, es muss dann ans BSI gemeldet werden oder muss ans BSI gemeldet werden, dass das dann irgendwie im nächsten Jahr, also 2024 passiert. Nee, Pustekuchen. Hier habe ich jetzt die Rückmeldung bekommen, dass die Bundesnetzagentur da einfach ihre Pappenheime alle abklopft, Kritisunternehmen, und dann einfach auch nachfragt beim BSI, haben die gemeldet, haben sie ein System zur Angriffserkennung, ja oder nein? Und wenn nicht, dann schreiben die auch jetzt die Unternehmen an mit der Aufforderung, bitte meldet es ans BSI. Insofern kann es durchaus sein, dass es da wahrscheinlich auch ein bisschen schneller geht. Aber es ist ja noch nicht ganz sicher, dass das BSI da die Aufsichtsbehörde ist, oder doch?
Also ganz fest steht es wohl noch nicht, aber die bisherigen Gesetzesentwürfe lassen durchaus darauf schließen, dass es sehr wahrscheinlich das BSI sein wird, die dann als nationale Aufsichtsbehörde im Sinne von NIS-2 fungiert. Kurzer Einwurf noch zur Meldepflicht und die daraus resultierende Kontaktaufnahme mit Unternehmen. Besonders wichtige und wichtige Einrichtungen sind nicht verpflichtet, sich zu melden. Sie müssen ihre Betroffenheit selbst feststellen, die NIS-2-Anforderungen im Nachgang umsetzen, haben aber nicht die Auflage, sich selbstständig zu melden. Das gilt tatsächlich nur für Betreiber kritischer Anlagen.
Habe ich soweit alles verstanden? Hört sich wieder nach einem Berg Arbeit an. Aber wie groß ist der Berg denn wirklich? Das heißt, wenn wir jetzt mal in das NIS-2 reingucken, ich habe ja verstanden, es muss wieder ein ISMS geben. Also das heißt, Basis ist immer ein ISMS. Wahrscheinlich nicht zwingend nach 27001. Ich kann ein beliebiges ISMS nehmen, wenn es dann die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Das tun die meisten ja. Gibt es da Schwerpunkte oder heißt es, bildet einfach ein ISMS ab?
Also die Richtung ist vorgegeben. Es gibt verschiedene große Themenblöcke, auf die sich fokussiert wird. Das eine ist zum Beispiel das Incident Management. Das heißt, das ganze Thema, wie kann ich Cybersicherheitsvorfällen vorbeugen, wie kann ich sie erkennen und wie kann ich sie im Endeffekt auch gut behandeln. Ein anderer großer Baustein ist das ganze Thema organisatorische Vorgaben. Was gibt es für Policies, gibt es verbindliche Vorgaben zum Umgang mit Informationssicherheit? Und ein anderer Block ist dann noch Risikomanagement, wo Unternehmen regelmäßige Berichte und Risikobewertungen durchführen, Dokumentationen vorhalten müssen und Berichtspflichten zu erfüllen haben. Ansonsten, was haben wir noch? Wir haben BCM, Business Continuity Management, Lieferkette hatten wir schon erwähnt und also Sicherheit in der Lieferkette und Kryptographie. Das als kleiner Auszug.
Die spannende Frage ist ja, wir sind ja nicht verpflichtet zu melden, dass wir NIS-2 umgesetzt haben, aber wir müssen jetzt bei Vorfällen, bei Informationssicherheitsvorfällen oder Cyberangriffen müssen wir melden, wahrscheinlich am Ende der BSI oder einer anderen Stelle, die es dann noch geben wird, aber wir gehen mal vom BSI aus. So, und dann sind wir quasi da ja wieder erfasst. Ich weiß, das ist momentan, es ist nicht sonderlich kompliziert, wenn ich kritisches Unternehmen bin, meinen Vorfall beim BSI zu melden, aber das wird ja doch ein ziemlicher Wust sein, weil ich muss, um eine Meldung abzusetzen, das funktioniert dann über Keys, ich habe da entsprechende Token, die ich vorher beantragt habe. Oder wird es denn eine einfache Webseite geben, wo ich wie jetzt bei Aufsichtsbehörden beim Datenschutz einfach eine Meldung absetzen kann? Wahrscheinlich ja, ne?
Es wird mit großer Sicherheit eine Art Portal geben, wo man sich dann registrieren kann, um dann eben einen Cybersicherheitsvorfall innerhalb der vorgehenden Frist auch melden zu können. Da wird dann auch der Anknüpfungspunkt vermutlich sein, denn wie eingangs gesagt, alle, die nicht kritisch sind, müssen ihren NIS-2-Readiness-Status nicht melden. Spätestens im Rahmen der Vorbereitung würde man sich als betroffenes Unternehmen bereits in einem solchen Portal registriert haben, damit man im Fall der Fälle schnell Meldung machen kann. Und über diese, ich nenne es mal Hintertür, würde man sich ja erkenntlich machen, dass man NIS-2 umsetzen muss, sonst hätte man sich da ja nie angemeldet. Und so könnte dann eben auch die Aufsichtsbehörde auf einen aufmerksam werden.
Okay, klar. Wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Es sei denn, dass natürlich ein Unternehmen, wie jetzt im Datenschutz auch, einfach sagt, gut, ich muss nicht an die Presse, ich versuche da mal so beim blauen Auge davon zu kommen und ich melde einfach nicht. Kann ja sein.
Das stimmt durchaus. Da sieht die NIS-2 tatsächlich erhöhte Bußgelder vor. Die wurden auch nochmal im Hinblick auf NIS-1 angepasst, sodass es durchaus auch schmerzhaft sein könnte für Unternehmen, wenn sie die Anforderungen ignorieren. Was in der Urfassung von NIS-2 noch enthalten war, ist die persönliche Haftung der Geschäftsführung. Die ist jetzt mit dem NIS-2-Umsetzungsgesetz Stand heute etwas gelockert worden. Die Binnenhaftung bleibt jedoch bestehen, zum Beispiel bei GmbHs oder Aktiengesellschaften.
Die Frage ist jetzt, was fängt denn das BSI oder wer auch immer dann die Meldung bekommt von einem Cyberangriff, was fängt die Stelle damit an? Verfolgt sie das Ganze dann oder wie ist das vorgesehen? Also eine Meldung absetzen, einfach um der Meldung willen, für die Statistik, ja, meinetwegen, aber weißt du das oder hast du eine Idee?
Ja, also im Hinblick auf NIS-1 war es ja tatsächlich so, dass das noch nicht EU-einheitlich umgesetzt worden ist und man mit NIS-2 jetzt einen stärkeren Fokus auf die EU-weite Zusammenarbeit gelegt hat. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass es auch dazu dienen soll, die Zusammenarbeit untereinander zu fördern und dann gegebenenfalls auch länderübergreifend agieren zu können.
Eine Idee wäre ja, okay, ich habe irgendwo eine neue Ransomware oder ich habe irgendwo eine Verschlüsselung oder ich habe einen Angriff mit einem bestimmten Angriffsvektor, mit einer, die eine Schwachstelle ausnutzt. So. wenn das erkannt wird, dann könnte ich eine Warnung ausgeben, könnte sagen, oh, guckt mal nach, ist es vielleicht bei euch auch eine offene Schwachstelle. Sowas finde ich ja sinnvoll. Sowas, was jetzt ja auch im UpiKritis läuft. Also, dass da alle, die angeschlossen sind, die bekommen ja entsprechende Meldungen in verschiedenen Farben. Also, sowas kann ich mir vorstellen, dass das Sinn macht, wenn ich solche Meldungen dann verarbeite und weiterführe. Aber sicher ist das nicht, dass es kommt.
Sicher ist es nicht, aber schon denkbar, dass sich so ein etablierter Prozess weiter fortsetzt, damit man ihn eben auch nutzt, um weitere Institutionen und Unternehmen zu warnen. Man kann über den Weg ja auch nochmal eine ganze Meldekette aufsetzen, den Adressatenkreis einer Warnung somit auch erhöhen. Aber am Ende des Tages bleibt zu hoffen, dass die betroffenen Unternehmen auch die Mittel und Wege haben, schnell zu reagieren. Das ist ja dann der nächste spannende Punkt. Kann man mit einer schnellen Meldung überhaupt was anfangen oder guckt man sich da nur fragend an?
Genau, und wenn wir jetzt den Bogen mal ganz groß weiterspannen, wir führen ja ISMS ein, um Informationssicherheit voranzutreiben, also um ja nicht die Informationen sicher zu machen, sondern um natürlich die Prozesse am Laufen zu halten, mit denen Informationen verarbeitet werden. Und ich habe ganz viele Unternehmen kennengelernt in den letzten Jahren, die sagen, ja, wir wollen unbedingt 27001 machen, wollen ISMS aufsetzen. Wenn man dann ernsthaft fragt, warum wollt ihr das machen? Ist das was Intrinsisches oder ist das tatsächlich extrinsisch getrieben, weil das irgendjemand verlangt, weil irgendjemand ein Zertifikat verlangt? Und naja, der vorgehaltene Hand oder manchmal auch ganz offen wird dann gesagt, natürlich brauchen wir das Zertifikat. Und eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, dass das ISMS am Ende des Tages funktioniert. Hauptsache, wir haben das Zertifikat. Wenn ich jetzt hier auf das NIS 2 gucke, dann frage ich mich, ob das nicht einen Effekt hat.
Das kann natürlich sein, wäre jetzt natürlich nicht undenkbar. Spannend wird es dann mit Blick auf die Sanktionen. Werden dann wirklich Schritte eingeleitet und hat es eine abschreckende Wirkung oder nicht? Blicken wir rüber zur DSGVO, hat es ja auch relativ lange gedauert, bis die abschreckende Wirkung präsent war. Könnte natürlich auch in diesem Fall bei NIS 2 so sein, dass es dauert oder überhaupt eine abschreckende Wirkung erzielt wird, ob es halt soweit überhaupt kommt.
Also ich hoffe natürlich, kommen Sie in die Informationssicherheit. Ich liebe Informationssicherheit. Von daher hoffe ich natürlich, dass das ganze Thema nochmal so ein bisschen gepusht wird, eben auch nicht aus Selbstzweck, sondern tatsächlich, um das ganze Thema wirklich voranzutreiben, um auch für Resilienz zu sorgen, in diesem Fall, um die Unternehmen auch so ein bisschen sicherer zu machen. Aber es steckt natürlich eine ganze Menge Arbeit auch dahinter. Und ich glaube, viele Unternehmen scheuen das Ganze. Gucken wir jetzt nochmal auf die Umsetzung. Du hast ja natürlich eine Webseite, die wie heißt?
NIS2.coach.
Genau. So sind wir drauf gekommen. Und der Coach sagt jetzt, okay, ich helfe euch natürlich jetzt ein NIS2-Umsetzungsgesetz umzusetzen. Das wird ja quasi so sein. Mit wie viel Arbeit ist denn da zu rechnen? Also vorausgesetzt, nehmen wir mal an, wir gehen mal von zwei Fällen aus. Fall 1, grüne Wiese. Nein, nicht grüne Wiese, sondern wir haben natürlich irgendwas in irgendeiner Form funktioniert unser Unternehmen. Wir haben uns um IT-Sicherheit gekümmert. So, das ist der erste Fall. Und der zweite Fall ist, wir sind einen Schritt weiter und wir haben sogar schon ein ISMS aufgesetzt. Haben sogar vielleicht schon 27001-Zertifikat. Das interessiert mich jetzt, wie hoch ist jetzt noch der Aufwand, um das 2 umzusetzen? Kannst auch hinten anfangen, wenn es einfacher ist.
Ja, also wenn man bereits ISO 27001 zertifiziert ist, hat man sozusagen bereits die Basis. Also bei NIS 2 sind die Anforderungen stringenter. Bei einigen Punkten, wo die ISO 27001 die Umsetzung relativ offen lässt, hat man noch einen größeren Gestaltungsspielraum als bei NIS 2. Sprich, wenn man schon ISMS gemäß ISO 27001 hat oder gar zertifiziert ist, kann man gut darauf aufbauen und entsprechend so erweitern, dass man den Anforderungen nachkommen kann. Wenn man jetzt auf der fast grünen Wiese startet, ganz grüne Wiese gibt es bekanntlich ja nicht, dann würde man anfangen, den Rahmen zu schaffen, die Leitplanken aufzustellen und sich voranzuarbeiten. Wie viel Aufwand das jetzt im Endeffekt wirklich ist, lässt sich so pauschal gar nicht sagen. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und letztendlich auch eine Frage der Ressourcen. Pragmatischer Weg ist es meistens, eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, was gibt es bereits alles im Unternehmen an Prozessen und Abläufen, das festzuhalten, in einem Maßnahmenbericht und die Lücken daran zu identifizieren und dann die Anforderungen zu erfüllen.
Würde ich dann tatsächlich das nacheinander aufbauen? Das heißt, mich erstmal jetzt Beispiel Grüne Wiese, würde ich erst mein ISMS aufbauen oder kann ich das parallel machen? Kann ich ein ISMS mit NIS2-Integration gleich schaffen?
Ja, das kann man machen.
Ja, das geht, okay. Und jetzt nochmal, klar, ich verstehe, das ist immer natürlich auf, abhängig, auch wie groß ein Unternehmen ist und wie viel das schon hat, aber wenn wir jetzt mal vom zweiten Fall ausgehen, das heißt, ich bin zertifiziert nach 27.001, gibt es da irgendwie Daumenwerte, dass man sagt, naja gut, ich habe mich um diverse Themen gekümmert, ich habe natürlich ein Incident Management. So, wenn ich nochmal auf unsere Punkte gucke und sage, ich brauche ein Incident Management, ich habe Policies, ich habe einen ganzen Schwung, einen ganzen Strauß Buntes an Richtlinien, die ich aufhelle, ich habe ein Risikomanagement, habe ich gemacht. Ich habe mich auch mit dem Thema BCM in Teilen, also alles das, was auch da im Annex der 27.001 gefordert ist, habe ich auch gemacht. Ich habe mich auch um Lieferanten in Teilen schon mal gekümmert. Das ist doch, also wie viel ist es denn noch?
Also wenn man es wirklich auf eine Prozentzahl drücken will, wäre meine Einschätzung so bei 70%. Wie stark gewichtig denn die verbleibenden 30% sind, naja, das kann mal mehr, mal weniger sein. Aber 70% als grobe Schätzung würde ich erstmal so stehen lassen.
Okay, ja, das klingt ja zumindest jetzt gar nicht mehr so wild. Also für die natürlich, die noch nichts haben und jetzt zum Handeln gezwungen werden, für die ist dann ein bisschen mehr Aufwand. Und ja, du hast natürlich recht, also auch meine Projekte gehen von bis. Ich habe ja früher mal so Daumenwerte gehabt, die erzähle ich jetzt aber nicht mehr, weil in den letzten Jahren sind diese Daumenwerte grandios unterlaufen worden. Einfach aus einem Druck heraus. Wir müssen das aber jetzt binnen einer sehr kurzen Zeit, müssen wir zumindest Stufe 1 für 27.001 haben. Und wir fangen bei 0 an und habe ich nur im Kopf geschüttelt, habe gesagt, so, das geht nicht. Und also nein, das habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt, das wird sehr, sehr sportlich. Und ja, dann haben wir viel Sport betrieben und haben es geschafft. Das ist aber eher die Ausnahme. Ja, gibt es doch von deiner Seite aus etwas, was du jetzt loswerden willst?
Tatsächlich nicht.
Tatsächlich nicht, gut. Dann, ja, denke ich, werden wir auf jeden Fall nochmal einen Nachfolge-Podcast machen in ein paar Monaten und werden auch zu diesem Thema und werden dann gucken, wie das Ganze angelaufen ist, wie das Umsetzungsgesetz dann auch konkret aussieht. Ich bin sehr gespannt. Weil es ist noch nicht verabschiedet, ne? Wir sind noch im Entwurfsstatus.
Genau, wir sind noch in der Entwurfsphase und mit Verabschiedung ist dann im nächsten Jahr zu rechnen.
Ja, genau. Ja, dann gucken wir da rein und dann wird es auch wahrscheinlich viele Pressemitteilungen geben. Das, was jetzt natürlich ganz viel angeboten wird, sind Workshops, zumindest zwei, die aber nicht, ich glaube, nicht viel mehr verraten, als wir jetzt hier in diesem Podcast oder du auf deiner Webseite.
Genau, also es sind im Prinzip alles Innovationen, die aus den Entwürfen rausgezogen worden sind, gemischt mit Best Practices.
Genau. Insofern sage ich erstmal vielen Dank an dieser Stelle an dich und auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war die ISMS Couch. Der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit von und mit Andreas Bethke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen.